Hallo, du da, ich weiß, du hast richtig Bock, diese Podcast-Folge anzuhören. Und völlig zu Recht, denn vor dir liegt wenige Sekunden entfernt die MP3, die führen wird zu dem Gespräch über Spec Ops The Line, beziehungsweise das Vorgeplänkel, mit anderen Worten, 2012, vor 12 Jahren mittlerweile, erschien mit Spec Ops The Line ein deutsches Spiel, das nach wie vor zu den großen Meilensteinen sowohl des Shooter-Genres gehört, weil es als Antikriegsspiel durchgewunken wurde, zum anderen aber auch zu den Meilensteinen der deutschen Spieleindustrie bis heute gezählt wird. Und ich, Domshot, hab das Ding nie gespielt. Und jetzt habe ich das geändert. Ich habe Spec Ops The Line nachgeholt und mich hier in diesem Vorgeplänkel warm gemacht auf das Spiel, bevor ich dann wirklich losgelegt habe. Die volle Besprechung des Spiels, nachdem ich es durchgespielt habe, die ist jetzt mittlerweile auch erschienen. Und zwar für alle Supporterinnen und Supporter von OKCOOL auf Steady. Und dieses Vorgeplänkel hier, das habe ich jetzt zur Feier dieses Anlasses freigeschaltet für euch alle da draußen, damit ihr mal Probe hören könnt. Und wenn euch das gefällt, was hier so passiert, dann nehmt das doch gerne als Einladung, ein Abo abzuschließen und OKCOOL finanziell zu unterstützen. Das tut nicht nur eurem Herzen gut, sondern eben auch eurem Podcast-Feed. Denn dann strudeln da ganz viele tolle weitere Formate rein, mit Liebe produziert. So wie dieses hier. Und eine Besonderheit, die habe ich noch gar nicht aufgehoben, die hebe ich mir jetzt noch für diesen letzten Moment auf, bevor es wirklich losgeht. Das Vorgeplänkel und auch die Vollbesprechung von Spec Ops The Line, die erfolgt mit Jörg Friedrich. Und das Tolle daran ist, Jörg Friedrich ist nicht nur heute Entwickler in Berlin, sondern war auch damals schon Entwickler und hat mitgearbeitet ganz maßgeblich an Spec Ops The Line. Das bedeutet, sowohl dieses Vorgeplänkel als auch dann die Hauptbesprechung des Spiels ist angereichert mit zahlreichen Anekdoten, Geschichten und Erinnerungen an die Entwicklung dieses Spiels, die, ich sag mal, turbulent war. So, und nun ab geht's, los geht's. Viel Spaß hiermit für alle, die OKCOOL unterstützen wollen. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Akustischer Trenner. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen, ganz besonderen Folge von OKCOOL holt nach, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich Domshot regelmäßig große, kleine Klassiker der Spielegeschichte nachhole, die aus irgendwelchen Hanebüchern oder manchmal auch guten Gründen an mir vorbeigegangen sind. Und dieses Mal, also kann es eigentlich keinen guten Grund geben. Also ich übertreibe nicht. Seit Jahren denke ich drüber nach, dieses Spiel endlich mal zu spielen, weil es auch ständig irgendwo referenziert wird, wenn man auch nur entfernt was mit Spielekultur am Hut hat. Und jetzt ist es soweit. Ich hole nach Spec Ops The Line, das große Antikriegsspiel von 2012 aus Deutschland. Und jetzt kommt der Knaller. Zu Gast habe ich eine ganz besondere Person. Und jetzt ist der Moment, wo ich aufgeregt werde. Also, ich sag's direkt, zu Gast ist, wer mich begleiten wird, Jörg Friedrich, nicht nur Gründer von Paint Bucket Games, sondern auch jemand, der bei diesem Spiel damals mitentwickelt hat. Hallo?
Hallo, Dom.
Ich bin richtig nervös jetzt, was denn jetzt los? Oh. Ich weiß nicht, wie das jetzt kommt. Naja, jedenfalls, ich freue mich sehr. Vielleicht bin ich deswegen so nervös, weil ich habe, wie gesagt, das meinte ich ganz ernst, ganz lange mit dem Gedanken gespielt, dieses Spiel endlich mal zu spielen. Habe es nie getan. Über 10 Jahre ist das ja jetzt schon her, dass es erschienen ist. Und irgendwie, ich habe immer Sorge gehabt, dass wenn ich es dann mal spiele, vielleicht enttäuscht werde. Vielleicht ist es gar nicht so toll, wie alle sagen. Und jetzt habe ich mir ein Herz genommen. Und dass du dir die Zeit nimmst, also inmitten des Stresses, der dich gerade umgibt. Wir können es ja mal kurz sagen. Also, ne, ich habe schon gesagt, Gründer von Paint Bucket Games. Man kennt euch vielleicht für Through the Darkest of Times. Jetzt aktuell das aktuellste Projekt, noch nicht erschienen, aber kurz davor, The Darkest Files. Bei dir ist viel los und trotzdem sitzt du hier.
Ja, das ist so. Also, es ist gerade sehr viel los, das ist richtig. Wir haben gerade einen Kickstarter erfolgreich hinter uns gebracht für The Darkest Files und wir steuern jetzt Richtung Release in großen Schritten. Aber über Spec Ops The Line zu reden, ist ja fast so ein bisschen, ne, ist ein bisschen wühlen in warmen Erinnerungen und so ein bisschen Nostalgie. Und da ist ja der Stress schon lange vorbei, schon über 10 Jahre. Und deswegen ist das praktisch so ein Gegenprogramm gerade.
Ach toll. Ich freue mich sehr. Das beantwortet auch schon so eine kleine Frage, die ich dir später stellen werde. Da kommen wir aber nochmal drauf zurück. Vorher nochmal für mich, aber vor allem auch für die Leute da draußen. Kannst du mal erzählen, was war denn eigentlich genau deine Aufgabe im Entwicklerteam von Jäger? Ich habe es noch gar nicht gesagt, Berliner Entwicklerteam, die das damals gemacht haben. Was war denn eigentlich deine Aufgabe, deine Rolle während der Entwicklung an diesem Spiel?
Ja, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil ich relativ viele Rollen hatte und diese Entwicklung war ja auch ziemlich lang. Mhm. Ich bin zu Jäger dazugekommen 2007 als Level Designer und habe Level gebaut und habe mir vorhin noch mal im Kopf durchgegangen, wie das war. Und tatsächlich habe ich meinen ersten Level zusammengebaut mit Sebastian, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, der Mitgründer von Paint Bucket Games. Wir haben einen Flughafen-Level gebaut für Spec Ops The Line, der es nie ins Game geschafft hat. Oh. Aber da kommen wir vielleicht auch mal dazu, über diese Geschichte zu reden. Und dann, ich war ungefähr so ein Jahr, nicht ganz, glaube ich, als Level-Designer tätig. Und dann war es so, dass im Game-Design ganz dringend Leute gebraucht wurden. Und zwar im Bereich AI-Design nannte sich das damals. Und das war 2008, also das war eine ganz andere Zeit. Da hat man was ganz anderes unter AI verstanden als heute. Denn da brauchte man tatsächlich einen Game-Designer, der sich ausdenkt, wie die AI sich so verhalten soll. Und mit AI waren eben die Gegner und die freundlichen NPCs gemeint, deren Verhalten und so. Und das habe ich gemacht als Game Designer, dann Senior Game Designer für eine Weile und bin dann Lead-Level-Designer geworden. Und habe dann das Level-Design-Team geleitet, das war ja etwas mehr als die letzten 2 Jahre ungefähr. Und dort war ich sehr viel zuständig dafür, mit dem Autor oder den Autoren auch zusammenzuarbeiten. Die Leute da draußen und du auch, falls ich jetzt nicht gendere, dann liegt das unter anderem daran, dass bei Jäger fast nur Männer gearbeitet haben. So war das damals.
Andere Zeiten, ja.
Also wirklich. Und genau, also und war unter anderem, also natürlich habe ich das Level-Design-Team gemanagt und war aber auch sehr viel dafür zuständig, diese sogenannten Moral Decisions nannten wir die, also diese Entscheidungsszenen, in denen sich die Spielenden in irgendeiner Form entscheiden müssen, die einzubauen, das war ja so eine Schnittstelle aus Gameplay und Geschichte. Und da hatte ich sehr viel mit zu tun. Ja, genau. Und dann mit dem Titel, also Lead-Level-Designer, habe ich dann auch das Game abgeschlossen.
Spannend. Du hast gesagt, 2007 zum Team dazugestoßen. Wo befinden wir uns da gerade so in deiner Biografie? Also ist das ein junger Jörg Friedrich, der jetzt so zum ersten Mal die richtig große Station antritt? Oder wo sind wir da in deinem Arbeitsleben?
Also davor war ich schon bei Spellbound, war da auch Lead-Level-Designer für Desperados 2. Und dann war ich bei Radon Labs, so knapp ein Jahr habe ich da eine Zwischenstation gemacht und bin dann zu Jäger. Unter anderem deshalb, weil mich Jäger damals wahnsinnig überzeugt hat. Ich habe die besucht, ich hatte da ein Interview, ich hatte einen Freund, der Johannes Christmann von Maschinenmensch, der hat damals bei Jäger gearbeitet und ich war nicht so richtig glücklich bei Radon Labs aus verschiedenen Gründen und dann hat er im Prinzip gesagt, wir haben zusammen gewohnt auch, glaube ich, sogar noch. Und er hat gesagt, komm doch da rüber, das ist total cool und wir machen da jetzt so ein neues Spiel und benutzen die Unreal 3 Engine. Voll geil. Musst du dir echt mal angucken und so, und dann bin ich dahin. Und das war ganz spannend, weil Jäger im Vergleich zu Radon Labs auch ein relativ kleines Team war zu dem Zeitpunkt noch. Das waren so 20 Leute oder so. Und waren eigentlich nur bekannt für Jäger, also für den gleichnamigen Space-Flieger-Shooter. den sie 4 Jahre vorher veröffentlicht hatten, wo ich dann dachte, okay, aber was haben die denn seitdem gemacht? Was machen die denn und so? Und ist das überhaupt ein vernünftiger Entwickler? Und bin dann dahin und fand aber dieses Team so cool und die Stimmung da so cool und die hatten alle so richtig Bock und hatten wirklich, du hast wirklich gemerkt, die haben Ahnung von dem, was sie da machen wollen. Mhm. Und es waren einfach sehr ambitioniert und sehr gut drauf und dieses Projekt klang irgendwie wie was, worauf ich auch Lust hatte. Ich wollte, ja, also wie so ein Shooter für Konsole zu machen, zu der Zeit war einfach schon Königsklasse. So, und wir haben gedacht, cool, da will ich jetzt mitmachen. Und ja, dann haben sie mich glücklicherweise auch genommen.
Für all jene da draußen übrigens, die noch mehr über diese Geschichte, das vorher und auch das nachher erfahren wollen, lustigerweise, im Mai vor 3 Jahren, Jörg, warst du hier mal zu Gast bei OKCOOL trifft und da haben wir ganz viel über deine Biografie und deine verschiedenen Stationen gesprochen. Ich bin gerade aber trotzdem fast ein bisschen ohnmächtig geworden, dass das 3 Jahre lang her ist.
Ja, irre, wirklich, ja.
Also, um Gottes Willen. Ja, genau. Also, nur das kleine Hinweis bei OKCOOL trifft. Genau. Wenn ich dran denke, ist das auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ansonsten kann man es auch einfach mal googeln. Dann kommt ihr auf die Folge. Toll. Apropos googeln. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und so ein bisschen ja auch in Vorbereitung auf dieses Spiel etwas erfahren, was ich gar nicht über dieses Spiel wusste. Und das beschreibt nochmal ganz schön, wie wenig Ahnung ich von diesem Spiel habe. Und zwar, es stellte sich nämlich heraus, für mich persönlich, dieses Spiel, Spec Ops The Line, ist der 9. Teil einer schon bestehenden Reihe. Das wusste ich nicht. Ja. Es gibt nämlich eine Spec Ops Reihe, die nahm 1998 ihren Anfang, wurde damals noch entwickelt von einem amerikanischen Studio mit Sitz in Seattle, die es heute nicht mehr gibt, und zwar Zombie Studios. Ursprünglich waren das mal, habe ich gelesen, Militärsimulationen mit so einem Fokus auf vor allem so kooperative Teamoperationen, gemeinsam mit anderen Soldatenfiguren da irgendwelche Kämpfe ausfechten, was auch immer. Und jetzt eben dann 2012 euer Spiel, der neunte Teil dieser Reihe, der auch durch diesen Anti-Kriegsspiel-Einschlag eine ganz andere Richtung genommen hat innerhalb des Franchises. Was ich mich frage, Jörg, damals, als du dann an diesem Spiel gearbeitet hast, an Spec Ops The Line, kanntest du diese lange Reihe davor schon? Musstest du dich da einarbeiten? Wie bist du mit diesen Vorgängern umgegangen?
Nee, gar nicht. Das war schon, natürlich wusste man, dass es diese Reihe gab, aber 2K, also der Publisher und Rechteinhaber der Serie, hat auch immer gesagt, ja, aber das ist ein Reboot. Also wir wollen mit dem alten gar nicht verglichen werden, weil die am Ende auch eher so mittelmäßig waren und auch nicht so wahnsinnig hoch budgetiert und so. Und sie wollten, was 2K damals wollte, war, die wollten ihren Military Shooter. Ne? Mhm. Also alle hatten einen. EA hatte Battlefield, Activision hatte Call of Duty und 2K wollte jetzt eben auch einen Military Shooter, weil das war das große Ding. Ubisoft hatte Ghost Recon und 2K wollte jetzt eben auch eine Military Shooter und man hatte eben diese Marke von früher noch, Spec Ops, und hat gesagt, naja, dann können wir die auch nehmen. und daher kam diese Verwandtschaft. Also es gab zwischendrin sogar mal Überlegungen, ob man den Namen nicht doch weglassen sollte. Also und der Name, der jetzt am Ende rausgekommen ist, ist auch ein schöner Hybrid aus dem, was wir wollten, das Team, und das ist jetzt nicht nur das Team bei Jäger, sondern durchaus auch die Leute von 2K, die da mit involviert waren, die mit am Spiel gearbeitet haben, das waren ja einige, die wollten nämlich The Line, weil das nämlich das viel, 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 der viel, 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 viel passendere Titel war. Und, aber wie das halt so ist, am Ende sagt man, naja, aber muss man doch auf Anhieb sehen, dass es Military Shooter ist und Spec Ops macht das doch und so, und jetzt haben wir doch die Marke, und dann blieb es eben, dann war Spec Ops eben doch noch am Ende mit dran, und so kommt es zu diesem etwas langen Wort Ungetüm.
Ich lese mal ganz kurz den Packungstext vor. Apropos Packung, das kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen. Man braucht mittlerweile wieder eine echte Packung in der Hand, um das Spiel spielen zu können. Denn es sind, wie ich mitbekommen hatte an dem Tag, als das rauskam, aber dann nochmal nachgelesen habe, es sind Lizenzen mittlerweile ausgelaufen, die verhindern, dass man das Spiel jetzt noch im Online-Store kaufen kann. Das war für uns alle eine Überraschung, ne? Ich weiß, wir haben uns da, glaube ich, auch ganz kurz mal zusammengeschaltet vor ein paar Wochen. Als das rauskam, da haben wir alle gestaunt.
Ja, das ist natürlich furchtbar traurig.
Wirklich? Ja. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich hatte Glück, ich hatte vor langer Zeit mir das Spiel mal irgendwann gekauft bei Steam, eben in diesem Willen, das dann endlich mal nachzuholen, und hab dann auch direkt, also wie so ein Mittelalter-Typ, der gar keine Ahnung von Technik hat, als dann rauskam, ne, hier Lizenzen ausgelaufen, dann habe ich das Spiel vorsichtshalber installiert. Als würde das irgendwie was helfen oder das noch fester an mich binden, wenn es installiert ist oder
und
nicht.
Dann das Kabel ziehen, Dom, ganz wichtig. Dass niemand mehr ran kann, dann kann es dir keiner mehr nehmen. Sonst saugen die es dir wieder von der Platte runter.
Oh Gott, das ist genau meine Logik eigentlich. Das erstaunt mich, dass ich das nicht gemacht habe. Also
super.
Oh Gott, das ist viel zu lustig. Okay, also Konzentration, sehr gut. Also, ich hab's noch, das Problem haben wir gelöst. Ich lese mal ganz kurz den Packungstext vor, so ein paar Sätze, worum es quasi ganz offiziell in dem Spiel geht, weil auch da, wie gesagt, dass es ein Shooter ist, weiß ich, habe ich schon gesagt, mehr weiß ich aber auch nicht. Ich lese mal ganz kurz den Packungstext vor und dann habe ich eine Frage an dich. Und zwar, es ist nun 6 Monate her, dass Dubai von einem verheerenden Sandsturm weggefegt wurde. Tausende verloren ihr Leben, darunter auch die amerikanischen Soldaten, die zur Evakuierung entsandt worden waren. Heute liegt die Stadt unter Sand begraben, die kostbarste Ruine der Welt. Doch kürzlich wurde ein mysteriöses Funksignal aus Dubai empfangen und ein Delta Recon-Team aufgestellt, das die Stadt infiltrieren soll. Die Mission ist einfach, Überlebende lokalisieren und die Evakuierung anfordern. Doch die Stadt befindet sich am Rande eines Kriegs. Um Dubai zu retten, muss jener Mann aufgespürt werden, der im Herzen des Wahnsinns sitzt, Colonel John Conrad. Das ist der Packungstext, den habe ich vorgelesen. Jetzt frage ich mich in deine Richtung, wie sage ich das? Was bedeutet dir das Spiel heute eigentlich noch? Du hattest schon anklingen lassen, du hörst das, du hast die Einladung bekommen, hier mit mir drüber zu sprechen. Das hat direkt warme Gefühle ausgelöst. Ist es also so, dass du tatsächlich da an dieses Spiel denkst mit diesem wohligen Gefühl im Bauch?
Ja, schon. Also es war auf jeden Fall für mich eine ganz wichtige, intensive Zeit, die in der ich wahnsinnig viel gelernt habe, in der ich ganz tolle Leute kennengelernt habe, in der ich einfach ja auch als Entwickler sehr viel gereift bin und sehr viel dazugelernt habe. So, und es war so auch was Einzigartiges. Also es ist immer noch so was, wo ich drauf zurückgucke und denke, was für ein Glück ich hatte, dieser Entwicklung beteiligt zu sein, gewesen zu sein. Und ich weiß, dass es ganz vielen Leuten, die damals da mitgearbeitet haben, noch genauso geht. Weil es war so eine, das ist so eine, also wahrscheinlich geht es ganz vielen Leuten bei ganz vielen Projekten, die lange Zeit in Anspruch nehmen, so. Aber ich habe schon immer das Gefühl, wenn ich darauf zurückhöre, war sowas, das gibt's nicht nochmal. Also dass dass ein Team mit so einem Budget ausgestattet wird und mit so einer Zeit ausgestattet wird, um so ein Spiel zu machen. doch so eine Message auch mit versteckt ist. Das ist schon einzigartig. Und das gibt es zumindest nicht oft. Also ich sage nicht, das gibt es sonst nie, aber das gibt es, glaube ich, wirklich nicht oft. Und das war auf jeden Fall was Besonderes. Und ja, das hat für mich als Entwickler auch auf jeden Fall, also mir hat es ganz viel gezeigt, was man mit Computerspielen machen kann, was ich davor nicht wusste. Wo ich davor auch durchaus gezweifelt habe, ob das möglich ist. Also ich war durchaus auch nicht jemand, der von Anfang an der Idee dieses Spiels total, also der immer total davon überzeugt war, dass das super wird. Also ich habe auch ganz lange gedacht, dass das ganz furchtbar wird und gar nichts wird. Und Ja, aber es ist, also ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall stolz. Also es gibt irgendwie, das Spiel hat Ecken und Kanten und Sachen, die sind nicht so gut geworden und Sachen, wo man heute denkt, oh Gott, und so. Also ganz klar, das gibt es immer und das ist hier auch so. Also es ist weit davon entfernt, irgendwie perfekt zu sein. Aber ja, also ich krieg schon warme Gefühle. Ich gehe mal ganz kurz raus, weil die sind hier ein bisschen laut. Und sag denen, die sollen nicht so laut sein.
Du bitte mach das.
So, da bin ich wieder.
Um direkt dann nochmal kurz nachzuhaken, ich frage nämlich auch deswegen, weil ich erinnere mich in diesem Gespräch von vor 3 Jahren, als wir schon mal auch unter anderem diese Station berührt haben in unserer Unterhaltung, erinnere ich mich, hattest du auch ein bisschen angedeutet, dass es, wie man sich ja auch fast zwangsläufig vorstellen kann und muss, auch eine anstrengende Entwicklungszeit war, ne? Also vielleicht Stichwort Crunch oder einfach viel Arbeit, vielleicht auch gerade auf der Zielgeraden zum Spiel. Es ist aber jetzt nicht so, wenn ich es richtig verstehe, dass diese Erfahrung und die Erinnerung daran, also auch an diese, ich sag mal, schwierigeren Phasen so einer Entwicklung, das jetzt nicht drüben im Nachhinein?
Nee, tut's nicht. Also im Großen und Ganzen bin ich wirklich froh, da dabei gewesen zu sein und diese Zeit gehabt zu haben und auch dieses Spiel mitentwickelt zu haben. Also es ist auf jeden Fall so, dass die, ja, auch diese Crunch-Phasen etwas sind, aus dem ich dann gelernt habe, indem ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, okay, das will ich nicht nochmal. Und das mache ich nicht nochmal mit. So, auf sowas lasse ich mich nicht mehr ein, weil das war wirklich, also ich war da am Ende an einem Punkt, der gesundheitlich auch einfach wirklich gefährlich war. Ja. Also so war da, ja, und wo ich da ganz klar gesagt habe, okay, also das mache ich nicht nochmal. So, das, da werde ich vorher Stopp sagen und hätte man ja auch machen können, ne? Also es war ja auch schon, es war ja schon, das muss man auch einfach Jäger immer zugute halten. Das war nicht so eine Bude, wo jetzt du entweder gecrunched hast oder die haben dich rausgeworfen oder so, ja, oder oder haben da jetzt wahnsinnig Druck aufgebaut. Es gab auch ganz viele Leute, die damals schon Familie hatten und das einfach nicht gemacht haben. Und das war dann auch okay. So, das konnten die auch. Aber so junge, enthusiastische Leute wie mich hat man da eben aber auch nicht gebremst, ne? Also wir haben dann schon, ja, also irgendwie diese, das war so Quatsch, ja, zum Teil irgendwie da so Nächte durchgearbeitet und kamen uns vor wie die Helden, weil wir jetzt irgendwie nochmal irgendwas gewuppt haben. Ja. Und das muss ich einfach sagen, daraus habe ich auch gelernt. Auch einfach aus der Tatsache, dass es dann ja am Ende 5 Jahre gedauert hat und man einfach auch dann relativiert und sieht, hey, okay, diese eine Nacht, wo ihr dachtet, ihr habt irgendwie sonst was geleistet und ohne euch wäre die Welt untergegangen, die war ja am Ende irgendwie gar nicht so wichtig. So, ja. Und hätte man hätte auch einfach rechtzeitig nach Hause gehen können, wäre auch okay gewesen. So, aber ja, so, deswegen, also ja, es gab natürlich auch viele Sachen, die nicht schön waren. Also es gab auch so, ja, also einfach, wo Leute auch gegangen sind oder es gab irgendwelche Konflikte, die auch scharf waren zum Teil. Und war jetzt nicht alles eitel Sonnenschein, aber im Großen und Ganzen ja doch, also hatte ich da doch eine gute Zeit.
Vielleicht können wir von hier aus mal ganz kurz zu dem Cover selbst kommen, ne? Das dann quasi zu sehen war, wenn man das Spiel dann damals im Laden oder wo gesehen hat, das Coverart. Da habe ich nämlich eine Frage an dich. Also das würde mich mal brennend interessieren. Und zwar, vielleicht um es ganz kurz zu beschreiben, all jene, die es jetzt nicht vor Augen haben, mit etwas Glück kriege ich es hin, eine Kapitelmarke hier einzubauen, aber man weiß ja nie, was mit der Technik los ist, deswegen ganz kurz die Beschreibung. Also, im Grunde ist es eigentlich ein ganz einfacher Aufbau. Beherrschend für das Cover ist so ein Soldat mit diesem Soldaten kurz. Schnitt, der hat so ein Tuch vorm Mund und der Nase, als würde er sich schützen vor vielleicht womöglich diesem Wüstensand rund um Dubai, von dem wir jetzt schon gehört haben. Er hat eine Waffe geschultert, er hält sie im Anschlag nach oben gerichtet, also einsatzbereit, aber jetzt nicht akut irgendwie im Kampf. Er starrt uns an, scheinbar bewegungslos, ganz konzentrierter Blick mit stechenden Augen, die da wirklich nochmal herausscheinen. Und in seinem Körper sind dann nochmal so andere Grafikelemente zu sehen, so eine kleine kleine Gruppe von Soldaten, die läuft über an einer Straße entlang. Im Hintergrund ist ein abgerissenes Straßenschild mit der Aufschrift Dubai zu sehen. Links und rechts in Miniatur Helikopter, die diesen Soldaten und diese Grafik da umfliegen. Im Bild Hintergrund alles weiß gehalten, sonst im Hintergrund ist noch so eine Rauchschwade zu sehen, wie von so einer Explosion oder wie wenn etwas in sich zusammengebrochen ist. Und im Grunde sind das schon die Bildelemente. Auch der Soldat selbst fast monochrom gehalten, in seinem Körperinneren, in der Mitte quasi, wo diese anderen Grafiken zu sehen sind. Da ist dann so ein Orangestich vor allem dominant, aber insgesamt eigentlich ein super reduziertes Cover. Und eines vor allem, und das ist meine Frage an dich, das mich ganz doll erinnert so an die Shooter-Cover-Art-Ästhetik der so 2010er Jahre. Also wenn du jetzt Spec Ops The Line, finde ich, rauslöschen würdest als Schriftzug, könnte es auch ein neues Battlefield sein oder womöglich sogar ein neues Call of Duty. Und da wollte ich mal fragen, weil du hattest vorhin ja spannenderweise gesagt, man wollte einen eigenen Shooter haben. Die Konkurrenz hatte einen, jetzt wollte man diesen eigenen hier platzieren, ein eigenes Spec Ops Spiel. Liegt das daran, dass man sich da deswegen, okay, das ist
ja, das liegt total daran. Das war auch immer ein Spannungsfeld zwischen dem entwickelnden oder dem kreativen Team und dem Marketing-Team, dass das Marketing-Team etwas gesucht hat, wie sie das Game anschlussfähig an die Massen bringen können. Mhm. Und dass diese Anschlussfähigkeit sollte eben hauptsächlich über dieses, es ist ein Military Shooter, ihr kennt doch alle Military Shooter, ihr mögt alle Military Shooter, hier ist noch ein Military Shooter, so funktionieren. Und das war natürlich, also das war halt schwierig mit unserem Twist zusammenzubringen oder mit unserem Anspruch. Ja. Und von daher, herrschte da immer eine gewisse Spannung und ich erinnere mich auch an entnervte Marketing-Leute in den Meetings. I don't know how to market your game. so, it's all so sad und solche Sachen. Ich beneide die auch nicht. Also ich stecke ja jetzt in einem Punkt in meiner Biografie, wo ich Sachen selber marketen muss und stelle fest, wie sau schwer das ist, wenn man eben auch, also wenn man irgendwie so ungewöhnlich ist und diese Ungewöhnlichkeit sich aber nicht runterbrechen lässt auf das und das mit dem und dem, ne? Sondern das ist irgendwie, also, und das war auch sowas, du musst mich übrigens stoppen, wenn ich ins Labern gerate.
Ich werde die niemals stoppen. Okay. Ich höre hier ganz gespannt zu.
Also, das war auch sowas, wo wir mit der Presse uns immer schwer getan haben, ne? Weil die uns das auch nicht geglaubt haben. Wir saßen dann halt eben mit irgendwelchen Games-Journalistinnen auf der Gamescom und haben ihnen eine Demo gezeigt, in der man aber nicht zu viel verraten durfte, weil war ja irgendwie, da waren ja Twists drin und so. Mhm. Und haben dann immer gesagt so, das heißt ja irgendwie, habe ich irgendwie alles schon mal gesehen. Das ist halt so ein Military Shooter, ne? Und dann so, aber es ist ganz anders aus dem und dem Grund. Und die haben einen immer angeguckt und sind genickt und so, genau, right. Ist ganz anders, schon klar. Und und das, man hat versucht, zumindest beim Cover und auch bei einigen Trailern, also es gab auch zum Beispiel, ich erinnere mich, es gab einen Super Bowl Trailer, den ich leider nicht mehr finde, der einfach nur so Action-Szenen wild aneinander geschnitten hat zu irgendwie Stromgitarrenmusik. Und alle dachten so, echt jetzt, das ist jetzt aber nicht das Game so. Aber wie gesagt, also ich sehe natürlich heute auch noch viel mehr als damals die Herausforderung, dieses doch auch sehr teure Spiel, das eben sich auch sehr oft verkaufen sollte, an möglichst viele Leute zu bewerben.
Sehr viel verkaufen ist ein gutes Stichwort. Ich habe nochmal nachgelesen und habe dann herausgefunden, was hier und da so steht, dass das Spiel zum einen zwar jetzt von der Presse überwiegend gut aufgenommen wurde. Ich habe auch gesehen, es gab 2012 5 Auszeichnungen beim Deutschen Entwicklerpreis, unter anderem auch für euch als bestes Studio. Und trotzdem waren die Verkäufe zumindest, das habe ich nachgelesen, da frage ich dich gleich nochmal, nicht gut genug, dass man gesagt hat, mega Erfolg, super geil, wir werden direkt Teil 2 machen. erstmal, also stimmt das überhaupt? Und zweitens, wie fühlt man sich da als jemand, der an diesem Spiel mitarbeitet und du hast ja auch schon beschrieben, da auch in die Überstunden reingeht, auch voller Begeisterung da die Nächte an diesem PC sitzt und dann merkt man, oi, die Leute da draußen greifen nicht so oft zu, wie wir es uns gewünscht hätten.
Ja, ich war nicht so wahnsinnig, also mir wäre, ich wäre trauriger gewesen, wenn jetzt die Bewertungen und ja, alle so underwhelmed gewesen wären und es hätte sich total gut verkauft. Das wäre jetzt für mich mit meinem Anspruch, glaube ich, betrüblicher gewesen, auch wenn ich natürlich sehe, dass alle Geld verdienen müssen und so, aber mir ging es ja immer darum, dass es ein gutes Spiel ist, ne, und dass es was Besonderes macht und das hat's, glaube ich, eingelöst. Deswegen war ich jetzt nicht so enttäuscht, aber klar wäre es noch cooler gewesen, wenn es irgendwie sich auch noch mega oft verkauft hätte. Andererseits muss ich sagen, vielleicht war das auch ganz gut so, dass es zum Beispiel da keine Fortsetzung gab, weil man hätte das nicht wiederholen können, was wir da gemacht haben. Das war nicht wirklich fortsetzungskompatibel und deswegen war das, glaube ich, schon auch ganz okay, dass es so seinen Abschluss gefunden hat. Ich denke, es war, also 2012 war es eine schwierige Zeit allgemein, also jetzt will ich nicht, ich will das jetzt nicht relativieren und so, sondern, ja, ja, aber es war tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte damals, dass wir in so einem Umbruch stecken, auch, also das war so, war ich noch nicht auf der GDC in dem Jahr und ich weiß, dass halt alle haben nur noch über Free-to-Play geredet. Also Microtransactions, das große Ding und es war die Frage stand im Raum, haben so Premium AAA, hat das überhaupt eine Zukunft oder ist das, geht das jetzt nicht eh alles weg? Indie war gerade so am Aufsteigen, aber so in der klassischen AAA, wir geben jetzt ganz viel Geld aus und dann nehmen wir danach noch mehr Geld ein, Branche, da war schon so eine gewisse Krise zu spüren. Damals. Und es gab dann eben auch relativ viele Leute, die dann auch weg sind aus dem klassischen AAA-Bereich und Indie gegangen sind. So. Mhm. Ja.
Spannend. Spielst du das eigentlich heute selbst noch? Ist das so ein Ding, was du ab und zu mal anklickst und nochmal so reinguckst? Oder
ja,
ist das?
Ich hab's mir vor einem Jahr oder so gab es das als Angebot bei Xbox online ja. und da hatte ich es noch nicht. So, also ich hab's hier irgendwo auf Disc rumstehen für PlayStation und für Xbox und ich hab's natürlich auf Steam, aber ich hatte es noch nicht im Xbox Play Store und da gehört es eigentlich für mich hin. Also Spec Ops ist für mich, ja, in meinem Kopf wird immer ein Xbox-Spiel bleiben, weil das ist irgendwie das Spiel, das so mit dieser Xbox 360 rauskam oder die Xbox 360 war schon ganz schön alt, als es rauskam, was Teil, ja, des Problems war, das war irgendwie das, worauf wir es immer gespielt haben und das war so die Zielkonsole und deswegen, da habe ich es jetzt auch und dann habe ich es tatsächlich auch nochmal gespielt so ein bisschen, also und ich, ja, kann es auch immer noch ganz gut spielen, also es gibt paar Stellen, gerade am Anfang, die mich furchtbar nerven. aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eins der Spiele, das ich noch durchspielen kann. So.
Oh, toll. Das ist eine schöne Überleitung, beziehungsweise ein schöner Rausschmeißer, so langsam für dieses Vorgeplänkel. Es bleibt eigentlich nur noch eine Frage bestehen, bevor ich mich da jetzt dann ransetze, das Ding spiele und dann mich mit dir wieder treffe. Und zwar traditionell mittlerweile in diesem Format gibt's am Ende immer noch die kleine Frage, beziehungsweise eigentlich ist es fast ein Bitten und Flehen und zwar dieses Mal in deine Richtung. Hast du zum Abschluss noch einen kleinen Tipp für mich, der sich dreht um meine jetzt kommende Spielerfahrung? Also, das waren in der Vergangenheit alles Mögliche an Tipps. Das waren von knallharten spielmechanischen Hinweisen. Ich werde es nie vergessen. Sina hatte mich bei Silent Hill 1, als ich das auf der PlayStation 1 jetzt vor einigen Monaten nachgeholt habe, hat sie mich beschworen als Tipp, ich soll überall immer X drücken. Und hätte sie mir das nicht gesagt, hätte ich zum Beispiel im Spiel mit Sicherheit nicht rausgefunden, wie man speichert, weil man da wirklich so einen kleinen Popelnotizblock anklicken muss. Ich hätte das niemals rausgefunden. Es gibt aber auch Tipps, die sich manchmal drehen um sowas wie, genieß es einfach, mach's dir gemütlich, ne? Lass es auf dich wirken. Also, du kannst nichts Falsches sagen. Irgendein Tipp zum Abschluss, das wäre toll.
Ja, also es gibt so ein paar Stellen, wenn du das Gefühl hast, du kommst irgendwo nicht weiter und es fühlt sich irgendwie unfair an und irgendwo kommt immer mal eine Kugel her, schäm dich nicht, einen Schwierigkeitsgrad runterzugehen, so, und dann kannst du danach ja wieder hochmachen, kann dann immer ändern, weil es gibt einfach so ein paar Stellen, die sind nicht ganz so rund geschliffen, wie sie vielleicht sein sollten. Ich erkläre dir auch gerne in unserem Nachgespräch, warum.
Oh, sehr gerne. Ja. So. Dann mache ich mir direkt eine Notiz hier, sehr gut.
Also im Großen und Ganzen, denke ich, kann man es gut auf normal spielen, so, aber es gibt so ein paar Stellen, wo man, wenn man da hängt, und da ist es das auch nicht wert. Also ich persönlich muss dann sagen, ich finde es dann nicht wert, dass man sagt, das ist jetzt aber, da kommt es jetzt irgendwie so auf den persönlichen Skill an, dass man diese eine Stelle unbedingt überwinden muss, sondern dann stell auch ruhig mal runter. Das ist das eine. Und den anderen Tipp, darf ich dir noch einen zweiten Tipp geben?
Ja, bitte, gerne.
Benutz dein Squat. Du hast ja einen Squat dabei. Du kannst dem auch Befehle geben. Die sind sehr reduziert. So.
Ja, ja.
Also, das ist jetzt, erwarte jetzt kein Rainbow Six Tactical, so. Sondern es ist wirklich sehr reduziert. Der eine kann schießen und der andere wirft mal eine Granate oder macht mal so Sperrfeuer. Aber man kann die wirklich viel benutzen und die können auch was und die bringen einem auch was. Das ist, die sind nicht nur zur Show da. Ich muss das sagen, ich habe ja 2 Jahre lang ihre AI designt.
Ja, sehr gut. So. Ah, sehr gut. Okay, also wenn es einer weiß, dann du. Sehr gut. Okay, habe ich mir beides notiert. Ich werde nochmal beides dann ansprechen, wenn wir uns wieder hören. So, wunderbar. Du, damit haben wir es. Ich bin bereit, lock and loaded, wie man beim Angelsport sagt. Ich freue mich richtig doll drauf. Ich freue mich drauf, ich bin neugierig und gespannt und danke dir sehr, dass du dieses Abenteuer mit mir begehst, Jörg.
Ja, sehr gerne. Bin gespannt, was du sagst. Dann, viel Spaß.
Ja, würde ich auch sagen. Dann bis dann einfach, ja, ne?
Hau rein. Bis dann, John. Ciao.